Ja, meine sehr verehrten Studierenden der Bürgeruniversität, liebe regulierend sind Sie auch, aber reguläre Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, Förderer und Räte internationaler Art und deutscher Art, Vorstände unserer ZU-Stiftung, meine sehr verehrte Co-Moderatorin Nina Hillekum, verehrte Beobachter von Medienbeobachtungen, liebe Tomatenwerfer, Mobilbox-Nutzer und Regulärbausparer, sehr geschätzter Herr Diekmann. Im Namen des gesamten Präsidiums der Zeppelin-Universität ist es mir natürlich angesichts auch der vergangenen Wochen eine ganz besondere Freude, Sie alle hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich zu einer wieder mal besonderen Bürgeruniversität begrüßen zu dürfen. Und nun ist es, lieber Tim, wieder an mir, diese Begrüßung und Moderation durchzuführen. Tim Göbel, mein Kollege, hatte das Vergnügen mit Klaus Kleber. Ich hatte das Vergnügen, in der ersten Reihe mit dem zweiten Auge zusehen zu dürfen. Bei unserem heutigen Gast können wir kein Auge zudrücken, denn er macht es auch nur selten. Sie wissen es, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Vorstellung der Gäste wird dem Gast immer angemessen angepasst, bei Gottschalk mit ordentlicher Überziehung, bei Diekmann mit wenigen Schlagzeilen und wenigen Texten. Allerdings ohne Nacktfotos und Mobilfunknummern, daher nur zwei Geschichten, die Geschichte der Einladung und die Geschichte des Kai Diekmanns selbst. Zur Geschichte der Einladung. Viele von Ihnen, liebe Studierende der Bürgeruniversität, stellen mir nach der Veranstaltung die immer gleiche Frage: Wie ist es Ihnen denn gelungen, an den Referenten zu kommen? Und da sagen wir immer das Gleiche, das ist relativ einfach, schreiben Sie einen freundlichen Brief hin, bleiben ein bisschen frech und haken nach, dann kommt er schon. Das ist nur noch zu ergänzen mit einer logistischen Erklärung: Friedrichshafen ist tatsächlich erreichbar. Das wissen nicht alle Gäste, aber lieber Herr Diekmann, wir sind heute Morgen hierher geflogen, das geht schon. So, wir haben in diesem konkreten Fall, lieber Herr Diekmann, es anders gehabt. Erste Schlagzeile vom 18.02.2011, Bild-Chefredakteur lädt Uni-Präsident zur Blattkritik ein während des Gutenberg-Skandals. Er schrieb folgenden Brief: Sehr geehrter Professor Jansen, jetzt ist schon eine Weile her, dass wir uns seinerseits bei einem gemeinsamen Freund getroffen haben. Ich würde Ihnen gerne auf diesem Wege eine in Umkehrung der Verhältnisse eine Einladung nach Berlin aussprechen. Hätten Sie nicht einmal Lust, live zu erleben, wie Bild gemacht wird, mit Teilnahme an allen Konferenzen, auch an den internen und natürlich auch der Möglichkeit der Redaktion in ganz Deutschland in einer Blattkritik die Meinung zu geigen? Was halten Sie davon? Herzliche Grüße, Kai Diekmann. Jansen überlegt und überlegt. Ich habe mich mit Judith Holofernes von Wir sind Helden besprochen. Ich habe versucht, eine Medienrechtskanzlei zu kaufen und dann abgesagt, schriftlich. Der Brief kann übrigens veröffentlicht werden. Der Rubikon ist nicht überschritten. Ein Auszug aus dem siebenseitigen Begründungsbrief. Man weiß ja nie, was noch kommen kann. Nur ganz kurz von mir als Zitat. Ihre Einladung zum gemeinsamen Kritikkonzert, ich bezog mich auf das Geigen, hat mich sehr gefreut. Waren Sie und die Bild nun wirklich im Bildungsbereich bei dem Übergang der Gutenberg-Galaxie zur Gutenberg-Galaxie gerade in den vergangenen Wochen das brennende Thema? Und beim Spiegeln, das war das Titelbild, was in dieser Woche rauskam, beim Spiegeln sieht man ja häufig Dinge auch mehrfach. Und ich hoffe, dass die Wissenschaft nun auch ihre Hausaufgaben sieht. Das bezog sich auf die Promotion. Also, lieber Herr Diekmann, Sie spüren es, ich möchte gern aufgrund von zu erwartender Unterkomplexität meiner Kritik absagen und Ihnen dafür etwas Besseres anbieten, die Umkehrung der Verhältnisse. Zitat Ende. Nun zum Hintergrund. Wer Kai Diekmann kennt, weiß, dass er eine routinierte, eine heiße, eine ironische, eine selbstironische und wirklich unterhaltsame Teflonpfanne jedweder Bildkritik ist. Und wer seinen 100-Tage-Blog 2009 und 2010 erlebt hat, der weiß, der Mann ist seine eigene Gegenöffentlichkeit. Und da soll ich mir die Finger verbrennen? Lieber nicht. Schlagzeile 2, Uni-Präsident lädt zurück, ZU-Studierende retten Bild. So, Und das haben wir den ganzen Tag heute gemacht. Kai Diekmann ist seit heute Morgen da und hat mit Studierenden zwei Fragen beantwortet. Die erste Frage: Können Frauen lesen? Also die Bild-Zeitung, weil das ist nach wie vor ein großes Problem. Frauen können lesen, aber eben nicht die Bild-Zeitung. Und die zweite Frage, die sich stellt, lieber Herr Dr. Köhler, schön, dass Sie da sind. Wir haben früher angefangen, das kennt man im Baubereich nicht und wir auch nicht. Tut mir leid, Herr Köhler. Ja, die Zeiten werden immer härter in Friedrichshafen. Das hatten wir aber angekündigt, als wir hierher kamen. Die zweite Frage, die wir heute bearbeitet haben, ist und bleibt die Bild ein Leitmedium? Und Frau Dr. Afting, die das zwei Tage lang mitkoordiniert hat, und Kai Diekmann haben sich heute die Präsentation angehört. Ich auch einige. Ich muss mal wieder sagen, unsere Studierenden, Respekt. Also, Herr Diekmann, Sie dürfen nachher selber loben, aber ich fand das nicht schlecht. So, was machen wir heute Nachmittag? Auch hier werde ich nichts alleine machen. Deswegen habe ich wieder eine Co-Moderation, diesmal eine Studierende der Politik- und Verwaltungswissenschaften, die sich eigentlich für Medienwissenschaften interessierte, das auch studieren wollte, dann aber lieber, und zwar ganz konkret zur Meinungsbildung, eine grüne Hochschulgruppe Rework gegründet hat. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Nina Hillekum. Sie haben mir den Ruhepuls von 180 schon berichtet. Eigentlich hatten wir hier diese Moderationssituation noch vor, wo wir diesen inszenierten Talk machen wollten. Da haben Sie sich gleich hingesetzt. Sie sind ja selber keine Bildleserin, kriegen aber Päckchen von Ihrem Papa, wo zerknüllte Bildzeitung ist, damit nicht irgendwelche Geschenke kaputt gehen. Richtig?
Genau.
Dafür würden Sie lieber ein Praktikum bei der Taz machen?
Wollte ich, genau. Und dann dachte ich mir, Meinungsjournalismus vielleicht doch nicht.
Kein Meinungsjournalismus und deswegen ordentliches Studium und grüne Hochschulgruppe. Also, liebe Frau Hillekum, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen heute. Wir wollen nämlich sozusagen mit Ihnen ein kurzes Gespräch hier auf der Bühne noch machen und dann natürlich Sie wieder, wie das unsere Kultur ist, alle einbeziehen. So, lassen Sie mich noch eine letzte Vorbemerkung machen. Nun gibt es bei Bild immer diese Rituale. Es sind die Rituale der Bild-Zeitung selbst. Es sind die Rituale der Kritik an der Bild-Zeitung und dann die immer wieder bereits angesprochene teflonische, ist anders als telefonische, teflonische Reaktion des Kai Diekmanns auf die Kritik der Bild-Zeitung. Und als akademische Einrichtung wollen wir Rituale nicht als Wahrheit verwechseln und die Bild nicht mit einer normalen Zeitung. Als Universität müssen wir raus aus den Ritualen, rein in eine eher distanziertere Analyse, jenseits moralischer und jenseits auch von unterkomplexen Argumenten. Herr Diekmann hat es selbst mal formuliert, Satire darf alles, Wissenschaft eigentlich auch, wenn man gut zitiert. Aber was darf eigentlich Journalismus? Und das wird die Frage sein, die uns hier beschäftigt. Nun hat Kai Diekmann ein bisschen Erfahrung an Universitäten, er hat ein bisschen geübt, bevor er hier runterkommt. Er war unter anderem auch einer durchaus auch renommierten Universität in Oxford im November. Und dort schien es auch so zu sein, dass die Fragenden nicht aus den Ritualen rausgekommen sind, wenn man den Blog so glauben darf. Und so schreibt Kübra Gümüşer in ihrem Blog über den Besuch am 22.11. in der German Society in Oxford so: Schade, Herr Diekmann, dass Sie so furchtbar gut herumreden, zutexten und witzeln können. Das macht es schwer, Sie nicht zu mögen. So, ich bin gespannt, wie dieser Abend heute hier ausgeht, denn wir dürfen diesen Mann persönlich kennenlernen, einen Profi, der selber sagt, ich zitiere, das öffentliche Bild, das von einem gezeichnet wird, hat mit der wahren Person wenig zu tun. Und wenn es einer weiß, dann er. Deswegen kurz zur zweiten Geschichte, die Geschichte des Kai Diekmanns. Name Kai Diekmann, geboren 27. Juni 1964 in Ravensburg, Beruf Journalist. Ausbildung, Abitur an der Katholischen Marienschule der Ursulinen in Bielefeld, Axel Springer Journalistenschule in Berlin, Status meistgehasster Journalist Deutschlands. Das sage nicht ich, sondern die Ausgabe 17 des Süddeutschen Magazins. Übrigens, Herr Diekmann, ich sehe das, Sie nehmen das zum Teil zur Einführung Ihrer eigenen Person, diesen Status. Es gibt noch mehr zu sagen. Eltern, gut beraten, Vater ist Rechtsanwalt und Notar. Die Mutter medizinisch-technische Assistentin. 1983 Abitur, vorher Schülerzeitung gegründet, die er danach verkauft hat. Studium in Münster abgebrochen Ja, da fing es an. Dann Studium abgebrochen wegen, da können wir drüber reden, müssen wir aber nicht, wahrscheinlich waren die Partys zu schlecht. Er hat sich noch zweimal versucht zu immatrikulieren, das hat dann alles nicht mehr funktioniert. Volontariat beim Axel Springer Verlag und Besuch der Journalistenschule. Ab 87 Korrespondent der Bild und Bild am Sonntag in Bonn, war Parlamentssprecher, glaube ich, war die Funktion, oder sozusagen Parlamentskorrespondent, so muss man das sagen, Sprecher waren sie, glaube ich, nicht, das stimmt. Dann gewechselt 1989, 91 zur Bund nach München, dann stellvertretender Chefredakteur BZ in Berlin, 91, 92 und dann 92 bis 97 stellvertretender Chefredakteur und Ressortchef Politik der Bild in Hamburg. Zum Privat muss man sagen, erste Ehescheidung war dann auch notwendig in 97, zweite Eheschließung mit der promovierten Zahnärztin und Bildkolumnistin Katja Kessler. Trauzeuge war Helmut Kohl, Dickmann hat sich revanchiert 2008 als Trauzeuge von Kohl bei der Hochzeit mit Maike Richter. Katja Kessler und Kai Dickmann haben 4 Kinder und Katja Kessler veröffentlicht heitere Bücher. Das letzte Buch, was sie veröffentlicht hat, der Tag, an dem ich beschloss, meinen Mann zu dressieren, das ist eher 6. Auflage, ausgesprochen erfolgreich. 1998 bis 2000 Chefredakteur der Welt am Sonntag in Berlin, seit 2001 Chefredakteur der Bild-Zeitung, 12,5 Millionen Reichweite, 1952 gegründet, Sie kennen das alles. Aber Kai Diekmann ist der am längsten amtierende Chefredakteur Deutschlands. Und dabei haben wir nun wirklich einige ungefährlichere Revolverblätter, wie beispielsweise Landlust oder die ADAC Motorwelt. Er ist 11 Jahre Chefredakteur und das ist in Deutschland eine Leistung. Und er ist seit 2009 Miteigentümer der Taz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir den Mann, um dem sich die Frankfurter Allgemeine noch 2010 sorgte, dass sich seine Aussicht, je wieder einen seriösen Job zu bekommen, nicht verbessert habe. Und den Mann, dem schon viele ein Bein stellen wollten, nur einer, der es wirklich geschafft hat, er selbst beim Skifahren. Bitte begrüßen Sie mit mir auf der Bühne Kai Diekmann!
Wäre es für uns alle viel unterhaltsamer, wenn wir Ihnen jetzt einfach weiter zuhören. Besser kann das nicht werden. Das
fängt schon wieder so an. Ja. So, das letzte Mal saß Thomas Gottschalk da, als ich hier gearbeitet habe. Das war auch nicht so erfolgreich.
Sie haben einen wichtigen Teil meiner Biografie unterschlagen.
Erzählen Sie mal die Biografie zu Ende.
Na, wichtig ist schon, dass ich beim Springer Verlag auch mal hochkant rausgeflogen bin. 1997, da wollten die mich dort nicht mehr sehen. Und dann kriegte ich den Hinweis, geh doch mal ganz, ganz, ganz weit weg. Und bekam auch Schreibverbot. Und dann ging ich nach Miami, kaufte mir einen roten Ford Bronco und fuhr immer weiter nach Süden. Und als ich 5 Monate später in Panama City angekommen war, kriegte ich einen Anruf, wir haben den Vorstandsvorsitzenden rausgeschmissen, komm zurück und arbeite wieder.
Gut, ich habe eine konkrete Frage, die Frau Hillekommer mich immer interessiert hat. Wo waren Sie eigentlich und was haben Sie da gemacht, als Herr Wulff Sie versucht hat anzurufen? Mussten Sie Ihrer Frau im Haushalt helfen oder nimmt man grundsätzlich nicht ab, wenn der Bundespräsident anruft?
Sie haben die Zeitung nicht gelesen.
Doch, habe ich. Ich weiß
sonst
es auch ein bisschen.
Sie ja, ich war in New York, war dort gemeinsam mit Anselm Kiefer. Und Anselm Kiefer hat an dem gleichen Tag, an dem Montag in New York die Leo-Beck-Medaille der Leo-Beck-Gesellschaft bekommen. Und das war der Grund meiner kurzen Reise nach New York. Es ist mir in der Tat nicht gelungen, mein Hotelzimmer wesentlich zu verlassen.
Ja. Hätten Sie das Telefonat gerne persönlich angenommen?
Ja, ich habe dann ja auch sofort zurückgerufen. Das ist ja auch bekannt. Der Bundespräsident hat nämlich gebeten, ich würde ihn jetzt nicht erreichen, aber ich möge doch bitte den Chef des Bundespräsidialamtes, Herrn Staatssekretär Hage Bölling, anrufen, was ich dann auch gleich getan habe. Und habe dann ein längeres Gespräch mit Herrn Hage Bölling geführt und ihm erläutert, warum es aus unserer Sicht keinen Anlass gibt, die Geschichte noch einmal zu verschieben, zumal ja die Fragen auch vom Bundespräsidialamt aus unserer Sicht alle zufriedenstellend beantwortet sind. Ich nicht verstehen könne, warum Sie die Antworten zurückgezogen hätten und wir, wie angekündigt und geplant, am nächsten Tag berichten werden.
Ich meine, das ist schon ein Thema, über das wir heute auch reden werden. Ich werde gleich das Publikum beruhigen. Wir haben noch andere Themen als den Bundespräsidenten, wobei das natürlich heute gerade wieder besonders relevant geworden ist, wenn jetzt auch Verfassungsrichter, ehemalige, sich sozusagen für einen Rücktritt aussprechen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht doch nochmal vorangestellt die Frage, ist es nicht tatsächlich auffällig, und das ist eine Frage, die uns Klaus Kleber auch nochmal mitgegeben hat, ist es nicht auffällig, dass die Berichterstattung über dieses Telefonat von den sogenannten Qualitätszeitungen, Sie sagen ja, das sind die unpopulären im Gegensatz zu Ihrer populären Zeitung, also von den Qualitätszeitungen Süddeutsche am Neujahrstag bzw. am 2.1. aufgegriffen worden ist. Das ist doch, da sagt der Klaus Kleber so, das könnte doch nach Kampagne riechen, dass man versucht, diesen Jahreswechsel sozusagen mit einer neuen Nachricht zu machen. Sie haben ja mit der Taz da wunderbare Auseinandersetzungen gerade wieder aktuell laufen. Wie kommt so eine Nachricht dann tatsächlich über die Süddeutsche und warum machen Sie das nicht selber? Das wäre doch eine tolle Meldung auch für die Bild-Zeitung selbst gewesen.
Also ganz einfach. Natürlich haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, müssen wir über den Anruf berichten, müssen wir über die Tatsache des Anrufes berichten, und wir haben das in der Redaktion auch 2 Tage sehr intensiv diskutiert. Mhm. Die Redaktionskonferenz von Bild, da sind, glaube ich, etwa 20, 25 Leute, die jeden Tag zusammensitzen und über das Blatt von morgen debattieren. Den Kollegen lag zu diesem Zeitpunkt auch eine Abschrift dieses Anrufes auf meiner Mailbox vor. Um das nochmal zu sagen, das war kein Vier-Augen-Gespräch, sondern das war ja ein Anruf auf meiner Mailbox mit dem klaren Bewusstsein, wenn ich da jetzt drauf spreche, dann bin ich auch einverstanden, dass das aufgezeichnet wird. Mhm. Wir haben dies veröffentlichen wollen. Zugleich hatten wir natürlich auch die Sorge, dass dann wieder in den Mittelgrund und in den Mittelpunkt gerückt würde, die Frage der Auseinandersetzung, und so ist es ja jetzt auch am Ende eingetreten, Auseinandersetzung zwischen der Bild-Zeitung und einem Politiker hier, dem Bundespräsidenten. Und da gab es schon auch die Sorge, dass dies die eigentliche Berichterstattung oder den eigentlichen Anlass für die Berichterstattung, nämlich diese ungeklärte Kreditgeschichte, überlagern könnte. Ich bin mir selber unsicher gewesen, und was überhaupt nicht unüblich ist und was ich in anderen Fällen auch schon getan habe, Klammer auf, was ich zum Beispiel bei der berühmten Schlagzeile "Wir sind Papst" auch getan habe, ich rufe Kollegen an und bitte sie um ihre Meinung. Externe Kollegen, ja. So wie das in der Politik auch durchaus üblich ist, dass sich Regierung und Opposition ja nicht nur im Bundestag streiten, sondern sich auch über Themen austauschen. Habe 2 externe Kollegen um ihre Einschätzung, um ihren Rat gebeten. Es ging übrigens aus, wie damals auch bei "Wir sind Papst". Der eine Kollege hat gesagt, du musst veröffentlichen. Der andere Kollege hat von der Veröffentlichung abgeraten. Und in diese Frage, veröffentlichen wir oder veröffentlichen wir nicht, bekam ich dann einen weiteren Anruf des Bundespräsidenten, und in diesem Telefonat hat sich der Bundespräsident dann bei mir entschuldigt. Ich habe diese Entschuldigung angenommen und damit war der Fall für mich erledigt, und wir haben auf die Veröffentlichung am darauffolgenden Tag verzichtet. Aber lassen Sie mich meinen Kollegen Stefan Aust, mit 14 Jahren, glaube ich, einer der längsten Spiegel-Chefredakteure, zitieren, der sagt oder zu dem Fall nur, versuch mal wieder die Zahnpasta zurück in die Tube zu kriegen. Das schaffst du nicht. Journalisten leben vom Geschäft mit der Indiskretion. Und da waren einfach zu viele Leute damit befasst, als dass nicht dann das irgendwann seinen Weg in die Medien oder in andere Medien gefunden hätte. Mich hat es eigentlich gewundert, dass es so lange gedauert hat. Ich bin dann selber in der Veröffentlichung mit den Zitaten in der FAS überrascht worden. Ich habe davon nichts gewusst.
Gut, die Taz wird dranbleiben an diesem Thema. Sie haben schon die nächsten Fragen, die Sie wieder neu beantworten sollen. Und Sie haben schon Ihre nächste Strategie, bei mir übrigens auf dem Beifahrersitz, ausgeheckt. Man wird ja ganz nervös bei all diesem. Wir sind ja hier in Friedrichshafen, Herr Dietmann, das ist ja auch alles ganz schön aufregend für uns, ne? So, also, Frau Hillekom, was uns ja so interessiert wird, also die FAZ schrieb ja tatsächlich, nachdem Sie Ihren 100-Tage-Blog haben, jeder, der den gesehen hat, war, glaube ich, in ähnlicher Hassliebe wie zur Zeitung selbst, weil das war schon ganz ordentlich, was Sie da gemacht haben, so als Blogger. Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Und da haben Sie in der Tat sozusagen den Hinweis von der FAZ bekommen, dass dieser Blog Ihre Berufsaussichten nicht verbessert habe. Was wäre denn überhaupt ein Job nach der Bild? Also wo müsste man sich denn Kai Dickmann vorstellen? Wo arbeitet er denn nach der Bild-Zeitung?
Also ich habe mir nie die Frage gestellt, was mache ich als nächstes? Ich meine, ich glaube, ich habe das heute schon mal zitiert, wie bringt man den lieben Gott zum Lachen, indem man einen Plan macht. Und ich glaube nicht daran, dass man in unserer Branche groß eine Berufsplanung machen kann. Das ist am Ende ein Schleudersitz wie der eines Bundesliga-Trainers. Da passiert irgendein größerer GAU und dann ist alle Planung über den Haufen geschmissen und dann bin ich eh am nächsten Tag weg. Tatsächlich habe ich auch nie angestrebt, Bild-Chefredakteur zu werden. Genauso wenig, wie ich angestrebt habe, mal Chefredakteur der Welt am Sonntag zu werden, der ich 1999 und 2000 gewesen bin. Das passiert dann einfach so. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich das so lange mache. Mhm. Tatsächlich aber macht es unglaublich viel Spaß, Bild zu machen. Also wenn man gerne Journalist ist, wenn man gerne Dinge ausprobiert, wenn man versucht, sich selber kreativ einzubringen, wenn man gerne experimentiert, wenn man bereit ist, verrückte Dinge zu tun, dann gibt es kein aufregenderes Medium, als das mit der Bild-Zeitung zu tun, weil sie dort so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben. Also als wir beispielsweise im letzten Jahr gesagt haben, wir wollen die größte Zeitung aller Zeiten machen, im Format, doppelt so groß. Na, welche Zeitung macht denn das mit? Wo geht das denn? Als ich meinem Verlag erklärt habe, die Ausgabe zu September 11, 10 Jahre Gedenken an die Anschläge von New York, die produzieren wir von New York aus. Welche Zeitung macht das denn mit? Als wir gesagt haben, wenn der Papst nach Berlin kommt, dann wollen wir ein Zeichen setzen. Dann wollen wir daran erinnern an die Schlagzeile von Wir sind Papst und wir haben das Hochhaus, in dem wir arbeiten, in Kreuzberg vom 19. Stock bis ins Erstgeschoss, eingehüllt in diese gigantische Schlagzeile Wir sind Papst. Die Buchprojekte, die wir machen. Einem Ansel Kiefer zu sagen, weißt du was, hier gehört dir eine ganze Seite, die kannst du gestalten, wie du willst. All diese Dinge, die auch an den Rand dessen gehen, was Journalismus noch aushält, auszuprobieren und zu machen. Keine andere Zeitung bietet solche Möglichkeiten wie Bild. Dazu kommt natürlich noch der Umzug von Hamburg nach Berlin, der ganz wichtig war für die Zeitung. Dass wir im Jahre 2007 entschieden haben, nach 55 Jahren gehen wir aus unserem Gründungsstandort Hamburg weg und verlegen die gesamte Redaktion nach Berlin. Auch das hat wie ein Jungbrunnen auf die Redaktion gewirkt, weil sich jeder in seinen Lebenszusammenhängen, 400 Leute, komplett neu erfinden musste. All das sorgt dafür, dass es bei Bild irgendwie keine Routine gibt und es irgendwie langweilig wird. Und deswegen mache ich mir noch keine Gedanken darüber, was als nächstes kommt.
Okay, das heißt, Sie sagen, Sie sind, also man plant es nicht, Chefredakteur der Bild zu werden. Das ist, klingt so ein bisschen nach Königsmorgen. Dann stellen wir vielleicht einfach mal die Frage der Nachfolge. Also gehen wir jetzt davon aus, Sie machen sich gerade keine Gedanken über die Zukunft. Irgendjemand anderes wird sich aber Gedanken über Ihre Zukunft machen oder über seine. Wenn wir so analog zur Gottschalk-Nachfolgefrage stellen, wer macht's nach Ihnen?
Also wer nach Gottschalk kommt, das weiß ich nicht.
Wissen Sie wirklich nicht? Ist ja
nein, weiß ich wirklich nicht. Ich habe gestern Abend neben ihm gesessen, er war meine Tischdame. Aber auch er weiß es, glaube ich, nicht. Ja, gut, ich könnte sagen, ich habe mir ein bisschen natürlich Vorsorge getroffen, indem ich ja immer fleißig Anteile der Taz-Genossenschaft zukaufe. Und ich glaube, im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, ich habe auch ein paar Springer-Aktien, gehören mir inzwischen mehr Anteile der Taz, als mir von Springer je gehören werden. Im Ernst, natürlich haben wir eine Nachfolgeplanung. Wie in jedem vernünftigen Unternehmen gibt es eine Nachfolgeplanung, die jeder bei uns ausfüllt. Auch meine Stellvertreter und meine Ressortleiter. Und da gibt es eine Kurzfristplanung. Wenn ich also morgen hier, also wenn ich den Skiunfall richtig hingekriegt hätte und ich anders nach Hause gekommen wäre, wer ist dann da? Wer ist in 3 Jahren da? Und wer ist in 10 Jahren dein Nachfolger? Diese Nachfolgeplanung, die gibt es bei uns. Das ist auch kein Geheimnis. Aber ein großes Geheimnis ist, wer da drauf steht.
Darf ich mal ganz kurz noch fragen, so ein Chefredakteur, ich habe das ja heute Morgen im Auto mitbekommen, wie Sie die Leute anweisen können. Das fand ich sehr beeindruckend. Das kennt man an Universitäten ebenso nicht. Haben Sie als Chefredakteur, haben Sie da die Möglichkeit, ich sage mal, so eine konzertierte Aktion zu machen? Also gehen wir noch mal kurz auf die Fälle Gutenberg, der mich ja so ein bisschen bewegt hat, und Wulff. Bei Gutenberg habe ich das Gerücht gehört, aber da nageln Sie mich nicht fest, dass es in Ihrer Redaktion, in dem Redaktionsteam schon ein bisschen unruhig wurde, dass man sozusagen sagt, man unterstützt jetzt den KTG, damit der nicht hier sozusagen einfach nur wegen so einer Promotion sozusagen da sein Amt verliert. Haben Sie da Einflussmöglichkeiten als Chefredakteur zu sagen, Freunde, den halten wir jetzt mal?
Nein, also wir haben da eine sehr basisdemokratische Regel und die lautet, in meiner Redaktion darf jeder machen, was ich will. Im Ernst, natürlich ist eine Redaktion keine basisdemokratische Veranstaltung, aber die Bild-Zeitung ist eine sehr lebendige Veranstaltung. Das sind auch alles sehr ausgewachsene Leute und meine Stellvertreter sind entweder Kollegen, die selber schon als Chefredakteure Redaktionen geführt haben oder mir laufend abgeworben werden, weil sie irgendwo als Chefredakteure Titel übernehmen. Ob das die Sächsische Zeitung ist, ob es die Rheinische Post ist, ob es Focus Online ist, you name it, die bevölkern inzwischen die Chefredaktion der ganzen Republik. Da wird heftig debattiert, da wird kritisch debattiert und da gibt es natürlich auch Situationen, in denen ich unterliege und natürlich provoziere ich meine Redaktion auch, um zu sehen, ob die Reflexe noch funktionieren und überziehe gnadenlos, um auch dann zu testen, na, fangen sie dich jetzt ein oder fangen sie dich nicht wieder ein. Aber das ist ja auch das, was wir bei Bild leisten müssen, weil unsere Schlagzeilen natürlich auch tatsächlich sehr sichtbar Schlagzeilen sind und in dem Sinne auch Schläge bedeuten können. Wir natürlich Sachverhalte zuspitzen, Sachverhalte verknappen und dann diese leidenschaftliche Debatte um Haltungen, wie wir uns zu einem Thema aufstellen und in welche Formulierung wir das bringen, ungeheuer wichtig ist. Und da wird kontrovers diskutiert, aber am Ende trifft einer die Entscheidung und trägt auch einer die Verantwortung.
Wie stelle ich mir das denn vor? Bei so einer Redaktionssitzung sitzen alle Redakteure irgendwie an einem großen Tisch, Sie in der Mitte und rechts und links von Ihnen jeweils ein Anwalt. Und dann werden die Themen vorgetragen und dann fragen Sie nach rechts und links, wie viel kostet uns das?
Nein, also wir sitzen jeden Tag zusammen. Das erste Mal, also Sie müssen sich vorstellen, der Tag von Bild ist eine Abfolge von ganz vielen Konferenzen. Wir haben ja bundesweit, glaube ich, 20 Redaktionen mit insgesamt 850 Redakteuren, die jeden Tag bis zu 36 verschiedene Regionalausgaben erstellen und befüllen müssen. Was machen diese Redakteure jeden Tag? Die sammeln morgens erstmal ganz, ganz, ganz viel Stoff, von dem sie glauben, dass er morgen in der Zeitung stehen muss. Wir versuchen ja, unseren Lesern einen Informationsvorsprung zu bieten. Das heißt, in der Zeitung muss vieles stehen, was die Leute noch nicht kennen. Das ist der most important reason for being. Das ist eines der Grundgesetze. Das ist unsere Kernkompetenz. Und wir setzen uns dann um 10.30 Uhr das erste Mal zusammen an einem langen Tisch, keinem runden Tisch. Und da sitzen, wie gesagt, 20, 25 Kollegen.
Bei einem langen Tisch kann man auch besser an der Spitze sitzen.
Genau. Und dann tragen die Kollegen aus den Ressorts, wie das bei jeder anderen Zeitung auch üblich ist, vor, was aus ihrer Sicht zwingend morgen in die Zeitung gehört. Die Politik, die Wirtschaft, die Nachrichten, Ausland, bis hin zum Sport. Wir machen das eine Dreiviertelstunde lang und verständigen uns dann schon, wie die Zeitung in etwa aussehen könnte, welche Themen wichtig sind. Und dann begeben wir uns in eine große Konferenz, in eine große Schaltkonferenz, wo dann weitere leitende Redakteure teilnehmen, wo auch jeder Redakteur grundsätzlich teilnehmen kann und sind dann über eine Schaltkonferenz verbunden mit den 20 Ausredaktionen. Und da machen wir zunächst eine Blattkritik. Ein Kollege oder ein Gast kritisiert die Ausgabe, die jetzt aktuell auf dem Tisch liegt. Und da wir wissen, dass wir gut sind, geht es auch nicht darum, was war gut, sondern es geht ausschließlich darum, was war schlecht.
Das erzählt Ihnen dann zum Beispiel ein Boris Becker.
Das erzählt auch ein Boris Becker, das erzählen aber auch Journalistenkollegen, ein Chefredakteur von der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die Chefredakteurin von der Für Sie oder natürlich Kollegen bei uns aus der Redaktion. Und da gibt es einen festen Fragenkatalog, der ziemlich heftig ist. Was war die schlechteste Überschrift? Was war der schlechteste Text einschlieg, das schlechteste Foto? Wo waren andere besser als wir? Ganz, ganz, ganz streng. Und dann mache ich folgendes Ritual, dass ich dann alle Kollegen in den Außenredaktionen frage. Jeder muss vortragen, was ist deine Wunschschlagzeile für morgen? Das ist ganz wichtig, damit wir da in Berlin nicht immer nur im eigenen Saft schmoren. Also wir haben zum Beispiel die Angewohnheit, weil in Berlin ja immer von Ende Februar bis Anfang November nur schönes Wetter ist, dass wir irgendwelche Wetterschlagzeilen machen und die Kollegen aber in München schon, weiß ich nicht, seit 4 Wochen draußen auf dem Rosenthaler Platz sitzen Und deswegen ist es ganz wichtig, immer diese Rückkopplung zu haben. Was denken eigentlich die anderen aus ihrer Perspektive, die unsere Debatten nicht mitbekommen haben, was morgen in die Zeitung gehört? Und dann stelle ich, oder der Blattmacher, stellt dann vor, wie aus unserer Sicht grob das Blatt für den nächsten Tag laufen wird.
Und Anwälte spielen da keine Rolle?
Natürlich spielen Anwälte eine Rolle. Genau wie beim Spiegel ist immer ein Anwalt da, der darauf achtet, dass die Dinge korrekt ablaufen, der feststellt, was dürfen wir nicht, was dürfen wir zitieren aus einem Geheimpapier, was dürfen wir zitieren aus einer Anklageschrift, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie ist eine rechte Frage zu klären. Natürlich ist er immer dabei, weil das ganz, ganz wichtig ist für die Rechtssicherheit bei der Veröffentlichung. Das ist übrigens beim Spiegel exakt genauso.
Nur Ihre scheinen manchmal schlechter zu sein dann in der Empfehlung.
Ich fürchte, dass unsere mehr zu tun haben und ob Sie es glauben oder nicht, wir tauschen uns da mit dem Spiegel aus. Wir sehen immer wechselseitig, wo müssen die Unterlassungserklärungen abgeben, wo müssen wir Unterlassungserklärungen abgeben. Das ist ja heute auch ein ganz normales Ritual, dass sich Betroffene im Vorfeld einer Berichterstattung versuchen, mit Anwälten zur Wehr zu setzen. Das ist ja eines der Phänomene, die erst in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Und da sind wir genauso betroffen wie der Spiegel. Also nehmen Sie den Fall Wulff, als der Spiegel jetzt vor ein paar Tagen enthüllt hat, dass es den Medienunternehmer Grünewald gibt, der irgendein Buch finanziert haben soll für Christian Wulff. Was kam als erstes? Die Presseanwälte, nicht gegen uns, sondern gegen den Spiegel.
Ja, nun sind Sie aber doch selbsternannter Hauptarbeitgeber des Deutschen Presserats.
Jawohl.
Und ich meine, das muss man sich verdienen, so einen Titel. Ich glaube, da tun Sie auch eine Menge für. Aber die Frage, die sich natürlich jetzt für uns stellt, ist diese Wendung von einem Revolverblatt zu einem Leitmedium. Das ist ja so ein bisschen das, was Journalisten beobachten, wenn sie die Bild-Zeitung unter ihrer Führung beobachten. Jetzt haben wir heute Mittag schon lange darüber diskutiert. Sind Sie ein Leitmedium, sind Sie kein Leitmedium? Die medienwissenschaftliche Analyse ist sich noch nicht ganz sicher. Das wissen Sie ja, wie Medienwissenschaften so sind. Kai Diekmann ist sich sicher und es spricht eine Menge dafür, dass Sie Leitmedium sind. Was müssen wir uns sozusagen vorstellen als die Zukunft der Bild-Zeitung, wenn man eigentlich doch vermerken muss, die Auflagenzahlen sinken? Fast 1 Million Euro, eine Million Leser in den letzten Jahren. Was kann heute ein Leitmedium sein? Also wie ist Ihre eigene Definition sozusagen dessen, was Sie als Bild, als Leitmedium leisten?
Also zunächst einmal zum Presserat. Da haben Sie völlig recht. Ich bin der Hauptarbeitgeber des Deutschen Presserats, einer Institution, ein Selbstkontrollorgan der deutschen Presse, die immer dann tätig wird, wenn eine Zeitung, eine Zeitschrift vorgeblich gegen die guten Sitten im Journalismus verstoßen hat. Da sind wir häufig mit Schlagzeilen zu Gast, um Ihnen mal 3 Beispiele zu nennen. Als wir die Schlagzeile gemacht haben, Miss Germany, nach der Wahl von Angela Merkel zur ersten Bundeskanzlerin, zur ersten Frau, die in das Kanzleramt einzieht, hat sich ein Leser beschwert, diese Zeile sei falsch und der Presserat möge uns bitte rügen, weil es sei bei der Bundestagswahl gar nicht um eine Misswahl gegangen. Selbst unsere Schlagzeile, wir sind Papst, hat uns vor den Deutschen Presserat gebracht. Da hat sich ein Deutschlehrer beklagt. Die Zeile sei nicht nur grammatikalisch falsch, sondern sie auch noch inhaltlich falsch, weil eben nicht alle Deutschen zum Papst gewählt worden seien. Also das, auch das gehört zur Realität unserer Auseinandersetzung mit dem Deutschen Presserat. Ich muss dem Presserat an dieser Stelle in Schutz nehmen. Selbstverständlich sind das Beschwerden von einer Qualität, die schon im Vorfeld dann zurückgewiesen werden. Leitmedium, klar. Ich glaube, wir sind beides, Leitmedium mit T und für viele auch Leitmedium mit D. Kommt ganz darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Was macht uns zum Leitmedium? Natürlich zunächst einmal die schiere Reichweite. Die schiere Reichweite ist dort ungeheuer wichtig. Wir haben eine tägliche Einschaltquote von 12 Millionen Lesern der Papierausgabe und dazu kommen nochmal 12 Millionen monatliche Unique User, die unsere Online-Ausgabe nutzen. Eine solche Einschaltquote gibt es heute in der deutschen Medienlandschaft in dieser Kontinuität nicht mehr. Das hat nicht nur etwas mit unserem eigenen Erfolg zu tun, sondern es hat schlicht und ergreifend mit dem explodierenden Medienangebot zu tun. Es gibt eben heute nicht mehr nur ARD und ZDF, dass früher die als öffentlich-rechtliche Anstalten früher in der Lage waren, am Samstagabend mal eben 30 Millionen Zuschauer bei Wetten, dass zu versammeln. Heute gibt es 40, 45, 50 frei empfangbare Fernsehsender und da ist die durchschnittliche Quote halt bei 1, 2 oder 3 Millionen. Das bringt uns natürlich schon mal in eine ganz besondere Rolle hinein.
Ja, aber bei der Tagesschau um 20 Uhr sind es zum Beispiel 6,3 Millionen Zuschauer. Mhm.
Das heißt, das ist die Hälfte von dem, was Bild nur in der papierenden Ausgabe hat.
Ja, aber und das ist ja auch nur eine Sendezeit. Das ist jetzt 20 Uhr, also kumuliert über den kompletten Tag. Gehen wir einfach mal davon aus, dass sich jemand nicht um 10, um 15, um 17, um 18 und um 20 Uhr die Tagesschau anguckt. Kumuliert über den ganzen Tag kommen die auch über einen 10-Millionen-Betrag.
Ja, aber ich glaube, so einfach können Sie es nicht zusammenzählen. Das machen die ARD-Anstalten ja auch gerne, indem sie ihre dritten Programme zusammenzählen. Sie müssen gucken, was setzt die Agenda, zumal die Inhalte ja auch von 10 bis abend 20 Uhr dann auch unterschiedliche sind.
Genau, das ist jetzt aber ein anderes Kriterium von Leitmedium, das Sie jetzt ansprechen.
Ich glaube, wichtig ist, nochmal, ich bleibe dabei, die Reichweite ist ganz wichtig, weil das, was viele Menschen lesen, sorgt ja auch für den Gesprächsstoff. Das, was ganz viele wahrnehmen, sorgt dafür, dass ich mich dann darüber austausche. Das Fernsehen war so etwas wie das elektronische Lagerfeuer, um das sich die Menschen versammelt haben. Es gibt ja immer eine interessante Statistik. 1952 war die Lieblingsbeschäftigung der Deutschen aus dem Fenster gucken. Das finde ich überhaupt nicht überraschend, weil der Mensch als Gemeinschaftswesen sich dafür interessiert, wie es anderen geht. Und wenn er aus dem Fenster geschaut hat, dann hat er gesehen, was andere machen, was seine Nachbarn machen, wer sich mit wem verträgt, wer sich mit wem gerade streitet oder wer mit wem gerade etwas anfängt. Das hat sich dramatisch verändert. Das ist das Elektronische, das Fernsehen als elektronisches Lagerfeuer schließlich hat diese Funktion übernommen. Aber das Elektronische, das Fernsehen als elektronisches Lagerfeuer gibt es heute in dieser Form nicht mehr, weil das Fernsehen eben immer weniger in der Lage ist, diesen identitätsstiftenden Moment zu schaffen. Den Moment zu schaffen, über den alle reden. Die erfolgreichste deutsche Fernsehsendung ist nach wie vor Wetten, dass. Die einzige Sendung, die es in einer gewissen Kontinuität verschafft, ein Millionenpublikum zu versammeln. 9 Millionen Zuschauer. Wir sind bei 12 Millionen Lesern. Und das ist, macht einfach diesen Moment auch aus, warum wir Leitmedium sind, weil sie in Bild erfahren, was sind eigentlich die Themen, über die Deutschland redet, über die sich Deutschland austauscht. Ich habe das vorhin gesagt, ein Kollege von der Süddeutschen hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, die Bild-Zeitung sei etwas wie der Seismograph der deutschen Befindlichkeit. Ich versuche immer zu erklären, der Unterschied zwischen FAZ oder ein Unterschied zwischen FAZ und einer Zeitung wie der FAZ und uns ist, die FAZ berichtet, was ist. Wir bemühen uns, darüber hinaus nicht nur zu berichten, was ist, sondern auch zu berichten, wie das, was ist, von den Menschen empfunden wird. Es ist so ähnlich wie mit der Temperaturansage im Radio. Es gibt die reale Temperaturansage und dazu aber noch die gefühlte Temperatur. Und wenn Sie wissen wollen, wie warm Sie sich anziehen müssen, ist die gefühlte Temperatur entscheidend wichtig.
Das stimmt. Der Punkt ist nur, wer löst die Gefühle aus? Und die andere Frage, die sich halt stellt für den kleinrassigen Journalisten, der Ihnen dann da immer die Kritik vorwirft, dass Sie zwischen Berichterstattung und Kommentar nicht unterscheiden.
Finden Sie eigentlich, dass der Spiegel in seiner Berichterstattung zwischen Berichterstattung und Kommentar unterscheidet?
Nein, aber ich finde, dass Kai Diekmann immer, wenn man ihm eine Kritik macht, auf die anderen Zeitungen verweist.
Es geht. Sie haben mich völlig missverstanden. Ich bin leidenschaftlicher Spiegelleser.
Ja, absolut.
Und ich habe als 14-Jähriger angefangen, den Spiegel zu lesen und konnte kaum erwarten, bis wieder Montag war, um dieses Ding zu lesen, ja, weil er mich politisiert hat. Und ich bin auch heute Spiegel-Fan. Was ich damit sagen wollte, dass ich diese Form des Journalismus sehr gerne mag. Diese Mischung aus Szenen, aus Meinung, aus Wertung. Und es überhaupt gar kein Gesetz gibt, das irgendwo steht, ich muss den Kommentar sauber trennen von irgendeiner Meinung. Also ich habe in der letzten Woche einen Artikel in der FAZ gelesen, auf der Seite 2. Da ging es um Christian Wulff, das war ein reiner Nachrichtentext. Und dieser erste Satz, der ging in etwa wie folgt, ich glaube sogar von Eckhard Lohse: Neulich, als der Bundespräsident auf der Mailbox des Bild-Chefredakteurs anrief, um einen Artikel zu verhindern, verschieben wollte. Da habe ich gedacht, meine Güte, FAZ, was ist das denn?
Mhm. Nein, ich glaube, das können Sie sich als Ihren Erfolg anheften. Die Boulevardisierung der Qualitätsmedien ist sicherlich etwas, was wir alle beobachten als Akademiker. Das ist aber sozusagen sicherlich ein Erfolg der Bild-Zeitung. Die Frage, die sich für uns nur stellt als Leitmedium, Frau Hillekom, ich glaube, wir machen das noch einmal fest. Der Leser der Bild-Zeitung ist, ich stereotypisiere jetzt ein bisschen stark, aber es ist, glaube ich, grundsätzlich nicht ganz falsch, sonst korrigieren Sie es, eher männlich, eher konservativ, eher europaskeptisch, eher ausländerfürchtend, eher RTL statt ARD. Und er ist eher jemand, der nicht wählt. Wenn das stimmt, kann man dann Leitmedium sein?
Ich weiß nicht, ob das so stimmt, insbesondere im Hinblick RTL, ARD bin ich mir überhaupt nicht sicher, eher männlich, stimmt auch. Aber der Leser der Bild-Zeitung ist tatsächlich eher der typische Deutsche, tatsächlich eher etwas jünger. Und wir dürfen uns natürlich nicht nur von der Leserschaft her dominieren, sondern wir haben ja heute Morgen gelernt, was ein Leitmedium ausmacht, ein Leitmedium. Von der Erreichbarkeit über die Verfügbarkeit zum Preis bis zum Agenda-Setting und so weiter und so fort. Und zumindest Ihre Studenten waren heute Morgen der Meinung, dass all diese Kriterien, die auf ein Leitmedium zutreffen, dazu kommt noch die Innovationsführerschaft, auf die Bild-Zeitung zutreffen. Was mich als Journalist interessiert, und ich meine es nochmal, der Verweis auf den Spiegel, das war überhaupt gar kein Verweis, hey, die machen das aber auch anders, sondern es war eher, dass ich sage, das ist auch etwas, was für mich Vorbildcharakter hat. Wenn der Spiegel gut ist, dann lese ich eine Geschichte, die geht mit einer spannenden Szene los und ich habe da ganz viel Wertung drin. Das ist eine besondere Form von unterhaltendem Journalismus, die vollkommen legitim ist. Und das ist ja das Großartige in unserem Lande. Wir haben ein Angebot an Zeitungen und Zeitschriften, wie es das auf der ganzen Welt nicht gibt. Es gibt kein anderes Land auf der ganzen Welt, wo Sie so viele Zeitungen und Zeitschriften am Kiosk finden wie bei uns. Da ist also für jeden was dabei. Und es ist ja auch keine gesetzliche Pflicht, jetzt zur Bild-Zeitung zu greifen. Man kann, wenn man das anders möchte, zur Süddeutschen, zum Spiegel oder eben aber auch zum Stern oder zur eigenen Regionalzeitung greifen.
Das ist so, das hat Habermas schon gesagt und ich bin nicht immer der Auffassung, was Habermas gesagt hat, aber er hat gesagt, wir sind ein demokratiefähiges Land geworden, weil wir eine solche Vielfalt im Mediensystem haben und da sind Sie und die Taz sicherlich zwei tolle Beispiele dafür.
Ich sage immer, es gibt zwei große Boulevardzeitungen im Lande. Also eine ganz große, die ist bekannt, ein Vertreter sitzt hier, und eine ganz kleine, das ist die Taz, die einen gnadenlos guten, kreativen Journalismus machen. Wissen Sie, wie die Schlagzeile der Taz lautete, als wir gemacht haben, wir sind Papst? Die haben einfach am Tag nach der Wahl von Benedikt, schwarze Seite, oh Gott.
Schon gut gewesen.
Als wir die Schlagzeile gemacht haben, Miss Germany, am Tag nach der Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin, die Schlagzeile der Taz, es ist ein Mädchen. Die sind gut.
So, deswegen sind Sie Gesellschafter.
Ja.
Aber ich habe mir Frau Hillekom... Ich habe mir Frau Hillekom auch deswegen dazugeholt, weil, lieber Dickmann, wir haben ja vorhin auch schon festgestellt, wir sind ja eher die ältere Generation schon und die Jugend hat einen anderen Medienkonsum. So, Frau Hillekom, sozusagen, das ist so ein bisschen jetzt mal meine Hoffnung auf Sie. Wenn wir uns jetzt angucken, Bild.de, extrem erfolgreich. Extrem erfolgreich. Auch dort, Vorspiegel, online und so weiter. Also wo Sie unterwegs sind, sind Sie erfolgreich. Das iPhone-App, das iPad-App, alles erfolgreich.
Skifahren muss ich noch lernen.
Skifahren, ja. Also die Frage so ein bisschen nach der Zukunft des Leitmediums. Also Fragmentierung der ganzen Medienszene und so weiter. Wie wird sich die Bild da positionieren? Und vor allem achten Sie auf Frau Hillekom, die wird Sie auseinandernehmen, weil die kennt Dinge, die ich auch nicht kenne. Weil diese Generation lässt sich anders leiten irgendwie.
Ganz spannend ist ja, also Bild Online ist anscheinend erfolgreich, aber eben nicht in meiner Zielgruppe, und zwar 18 bis sagen wir 24. Da sind sie von dem, was sich so im Internet bewegt, und immerhin benutzen 93% dieser Zielgruppe das Internet täglich, finden sich nicht auf ihrer Webseite. Das heißt, sie sind unterrepräsentiert in diesem Bereich. Reicht da denn so ein bisschen iPad-App, das ja, wie Sie heute Morgen schon gesagt haben, ein Elite-Medium ist und wahrscheinlich für sehr lange Zeit bleiben wird?
Also zunächst einmal, wir sind bei 12 Millionen Unique Usern, lassen den Spiegel, glaube ich, mit 2 Millionen hinter uns. Wir sind bei über 2 Milliarden PIs im Monat und, glaube ich, jetzt bei 200 Millionen Visits angekommen. Das heißt, wir sind mit unserer Reichweite da schon ganz zufrieden. Ich versuche immer meinen Kollegen zu erklären, wir machen Journalismus, wir sind keine Papierhändler und wir sind keine Holzhändler. Das heißt, wir müssen uns vor allem darum kümmern, Inhalte zu erstellen und in zweitrangig ist dann, auf welchen Oberflächen wir das vertreiben. Richtig ist, genauso wenig wie ich meine Kinder noch für Schallplatten begeistern kann, dass es uns gelingen muss, in einer digitalisierten Medienwelt unsere Inhalte auch auf die digitalen Oberflächen zu bekommen. Das ist uns im Browser gut gelungen, da sind wir zufrieden, aber das ist nicht das Ende. In der Browserwelt sind die Geschäftsmodelle auch sehr, sehr, sehr unklar. Da ist noch überhaupt nicht klar, in welche Richtung das sich entwickelt. Wir sind fest davon überzeugt, dass es am Ende die mobilen Endgeräte sein werden. Eben nicht nur das iPad, sondern natürlich auch die Smartphones, die immer besser, die immer größer, die immer schneller werden und wo die Leute ja auch bereit sind, dafür dann Geld zu bezahlen. Weil für uns die spannende Frage, die spannendste Frage ist ja nicht zuallererst, sind wir die Nummer eins, sind wir Marktführer bei den digitalen Angeboten, sondern gelingt es uns auch, das zu monetarisieren, unseren Erfolg. Und das ist ja die große Herausforderung in der digitalen Welt, in der wir alle bisher gelernt haben, dass das meiste nichts kostet. Wie schaffen wir es, unsere Inhalte, die wir teuer erstellen, dort auch tatsächlich zu verkaufen? Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Da glauben wir an das iPad und an all das, was dort kommt, weil die Leute daran gewöhnt sind, auf ihren mobilen Endgeräten Geld zu bezahlen. Das tun die Kiddies für die Klingeltöne. Das tun sie, wenn sie Musik bei iTunes runterladen. Und wir sind auch fest davon überzeugt. Und das macht uns auch alles, oder stimmt uns ganz positiv, wenn wir dort die ersten Ergebnisse sehen, dass die Leute dort auch bereit sind, für Inhalte zu zahlen. Das iPad ist der Anfang einer technischen Entwicklung. Jetzt habe ich keinen Ton mehr. Doch. Das iPad ist jetzt etwa da, und ich habe das vorhin schon gesagt, wo das mobile Telefon Anfang der 90er war. Das war dieser Kasten, der da steht, mit der langen Antenne und wo ich den Hörer abgenommen habe und im C-Netz einen schlechten Empfang hatte. Das wird sich jetzt rasend schnell weiter verbessern. Wenn Sie sich jetzt schon die nächsten Generationen angucken, wie viel dünner die werden, sodass ich glaube, dass der Traum vom elektronischen Papier, der ist nicht mehr Generationen weit weg. Das werden wir noch alles erleben. Und daraus ergeben sich für uns hier wieder ganz großartige Chancen, wenn wir unsere Zeitung nicht mehr aufwendig drucken müssen, nicht mehr viel Geld für Papier ausgeben müssen, sondern auf einmal die Möglichkeit haben, direkt im Haushalt auf Schirmen, im Fernsehen und sonst irgendwo zu sein.
Aber das Medium allein macht den Content ja nicht sexy. So, wenn ich mir zum Beispiel angucke, ich wollte mich rein zur Vorbereitung natürlich mal über mein iPhone informieren und die App, und da war ich ein bisschen überrascht, die kann man sich erst im Alter von 17 Jahren runterladen. Mhm. So. Sie diese Zielgruppe einfach gar nicht.
Also die Bild-Zeitung ist keine Zeitung für Kinder. Und dann gibt es gewisse Regularien auch im Apple Store, die bestimmte Voraussetzungen haben für das, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Apple ist ein amerikanisches Unternehmen und das war schon eine große Auseinandersetzung, die nicht nur wir geführt haben mit Apple, sondern die auch der Spiegel geführt hat mit Apple, welche Inhalte wir eigentlich auf die Devices bringen dürfen, weil ihnen ja bekannt ist, dass die Amerikaner mit einer gewissen Freizügigkeit echte Probleme haben. Und das hat nicht nur unsere Mädels von Seite 1 getroffen, sondern es hat auch Bilder im Spiegel getroffen. Die mussten dann auch schwärzen. Und da sind wir inzwischen einen Schritt weiter. Das akzeptiert Apple, dass dort keine Zensur mehr betrieben wird. Aber wie gesagt, das ist noch ein weiter Weg. Ganz im Ernst, wenn Sie mich fragen, erst ab 17 drunter ist für mich keine Zielgruppe. Nein.
Ja, also wir sind gespannt, jetzt wo der Ton überhaupt nicht mehr geht, wahrscheinlich auch bei mir nicht, wir sind gespannt, weil wir müssen schon konstatieren, wir haben heute Mittag auch darüber gesprochen, dass in der Geschäftsmodellentwicklung die Bild-Zeitung schon sehr interessant ist. Sie haben jetzt ein bevor Sie anfangen, Gläser zu werfen, fragen Sie bitte erst den Moderator. Sie haben mit Stylebook ein neues Produkt online gelauncht, was sozusagen sehr zähig rüberkommt, vielleicht ein bisschen verwechselbar, aber ich glaube trotzdem, dass es ein toller Auftakt erstmal war. Also Sie sind ja sehr innovationsverliebt und wenn man sich so in die mittlerweile nun fast 60-jährige Geschichte der Bild-Zeitung zurückversetzt, haben Sie ja doch immer eine solche Innovationsführerschaft auch technologisch sozusagen mitgeführt. Das heißt, wir müssen uns schon darauf einstellen, dass die Bild-Zeitung diejenige sein wird, die Technologien auch treibt.
Ich weiß nicht, ob wir wirklich Technologien treiben, auch in Deutschland, ob wir das noch tun. Wenn man sich anguckt, die ganzen großen Innovationen, die wir erlebt haben, die großen Erfolgsgeschichten sind alles Geschichten, die nicht aus Europa kommen. Das ist Apple, das ist eBay, das ist Amazon, das ist Facebook, das ist Google. Alles alles Innovationen, die weit, weit vom alten Kontinent entfernt entstanden sind. Ich glaube auch nicht, dass wir die Kompetenz haben, Technologien zu entwickeln oder voranzutreiben. Was wir machen müssen und was ich meinen Kollegen bei jeder Gelegenheit einbläue, ist, die neuen technischen Möglichkeiten nicht ängstlich zu betrachten und sich die Frage zu stellen, verdrängen die uns jetzt? Wird das ein Problem für uns, sondern mit beiden Armen zu umarmen und danach nach Möglichkeiten zu suchen, was können wir daraus machen? Facebook eben nicht als Bedrohung zu begreifen, sondern zu überlegen, wie können wir uns dort präsentieren? Was können wir gemeinsam mit Google machen? Wie können wir Twitter nutzen? Wie nutzen wir die Fotofunktion auf dem Handy? Also immer danach zu suchen, gibt es eine neue Möglichkeit, die wir uns in irgendeiner Art und Weise zunutze machen können. Und um Ihnen ein Beispiel zu sagen, das ist 1414, die Kurzwahl auf dem Telefon. In Deutschland ist heute jede zweite verkaufte Kamera, ist keine Kamera mehr, sondern ist ein Smartphone, ist ein Handy. Wir haben daraufhin in allen Telefonnetzen die 1414 als Kurzwahl zu uns durchgesetzt und unsere Leser aufgefordert, wenn sie etwas sehen, wenn etwas passiert, ein Foto zu machen und uns das zu schicken. Da gab es am Anfang die Riesensorge, oh Gott, das wird ja jetzt die Mega-Paparazzi-Gesellschaft. Das Gegenteil ist eingetreten. Aber was wir auch erfahren haben, dass es uns gelungen ist, damit journalistisch weiße Flecken auf der Landkarte zu schließen. Wann nämlich etwas passiert, was sich nicht durch eine Pressekonferenz ankündigt. Das wohl berühmteste Beispiel ist das Transrapid-Unglück oder aber der beinahe Absturz des Airbusses in Hamburg, wo es dann Leser gibt, die von diesem Moment ein Foto machen, wo eben kein professioneller Fotograf dabei ist und uns das zur Verfügung stellen. Also Sie können also die modernen technischen Möglichkeiten nutzen, um den Journalismus zu verbessern.
Also User-Generated Content jetzt auch nicht unbedingt Ihre Empfindung und der Bürgerjournalismus in dem Sinne auch nicht. Es gab ja, CNN hat ja damit schon früher gestartet mit zum Beispiel iReport und wenn wir jetzt uns den Output mal angucken, ich glaube vor zwei Tagen war eine 1414-Story drin, da wurde ein junger Mann mit einer Salatschachtel abgebildet, mit einem Frosch. Ist das sozusagen die große Errungenschaft des Bürgerjournalismus?
Nein, überhaupt nicht. Aber auch das gehört dazu. Ich sage ja, es ist ja nicht nur reiner Nachrichtenjournalismus, sondern natürlich auch Unterhaltungsjournalismus. Und ich sage mal, ich suche ja immer nach den Geschichten, die weitererzählt werden. Und wenn Sie zu Lidl gehen würden und kaufen dort einen abgepackten Salat und unter der Frischhaltefolie guckt Sie fröhlich ein noch lebender Frosch an, dann wäre es mit Sicherheit eine Geschichte, die Sie dem einen oder anderen Kommilitonen weitererzählen würden. Und deshalb, finde ich, sind es auch solche Geschichten, die in die Zeitung gehören, weil sie einfach Spaß machen, weil sie Freude machen. Und an all diese Geschichten würden wir nicht herankommen, wenn es nicht 1414, also Leserreporter, gäbe, die uns sowas zuschicken würden.
Gut, also ich bin Vegetarier und esse keine Froschschenkel. Von daher müssen wir tatsächlich nochmal einen weiteren Punkt machen und dann können Sie schon mal warm laufen. Weil Herr Diekmann hat das wirklich heute möglich gemacht, trotz Bein, trotz Wolf, trotz, der arbeitet ja auch regulär, und muss um sozusagen 17.22 Uhr in das Taxi einsteigen, um zu unserem letzten Heimatflieger nach Berlin zu kommen. Und das ist ein Punkt, der jetzt ja aktuell mit dieser Wolf-Debatte nochmal aufkommt, nämlich das Thema Pressefreiheit auf der einen Seite und das Thema vielleicht auch Persönlichkeitsrechte auf der anderen Seite. So eine Debatte, die wir mit dem Cicero-Urteil im letzten Jahr intensiver hatten. Die Axel Springer Akademie, also ihre Nachwuchsmannschaft, hat ein Portal gelauncht, 2012.de, in der die Pressefreiheit nochmal zum Diskussionspunkt gemacht worden ist. Wie steht ein Kai Diekmann zur Pressefreiheit? Ich meine, da haben wir ja ungefähr eine Ahnung. Wir sind 17. Land im weltweiten Vergleich der Rankings für Pressefreiheit. Wie steht Kai Diekmann im Verhältnis Pressefreiheit und Persönlichkeitsrechte, wenn man sich mal so Ihre Geschichten der letzten 10 Jahre anguckt?
Also ich finde in der Tat, da muss man auch relativieren. Wir können hier sehr frei Presse machen. Und wer hier über Einschränkungen der Pressefreiheit klagt, der muss sich auch immer wieder vor Augen führen, wie eigentlich die Realität in anderen Ländern dann ist. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, es ist ja bekannt, dass ich seit vielen Jahren auch im Beirat der türkischen Hürriyet bin. In der Türkei beispielsweise haben sich die Bedingungen für Journalismus dramatisch verschlechtert. Da werden inzwischen nahezu täglich Journalisten in der Tat verhaftet. Und Kollegen haben dort Angst und rechnen auch damit, verhaftet, willkürlich verhaftet zu werden. Und das ist schon etwas ganz anderes als die Angst davor, dass Sie auf Ihrer Mailbox den Anruf eines Bundespräsidenten finden, der mich zumindest nicht verhaften lassen kann. Also da finde ich auch, sollten wir immer die Kirche etwas im Dorf lassen. Trotzdem müssen wir natürlich aufmerksam sein, müssen aufpassen, wo gibt es Gefährdungen von Pressefreiheit. Und die kommen natürlich hier in Deutschland vor allem aus der Rechtsprechung. Was funktioniert da, was funktioniert da nicht? Und das ist ein Prozess, der ist ständig im Gange. Sie haben das ja eben erwähnt. Da gibt es zwei Rechtsgüter, die in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander stehen. Das ist die Pressefreiheit auf der einen Seite, die Verfassungsrang hat, und das sind die Persönlichkeitsrechte auf der anderen Seite. Und dies immer wieder in ein vernünftiges Verhältnis miteinander zu bringen, das ist unsere tägliche Aufgabe. Da kommt es dann manchmal zu Konflikten, die dann am Ende auch vor Gericht ausgetragen werden müssen, weil man unterschiedlicher Meinung ist. Mhm. Um Ihnen mal ein Beispiel zu nennen, was ja häufig diskutiert wird, das ist die Frage, warum hat die Bild-Zeitung damals berichtet über das uneheliche Baby von Horst Seehofer? War das nicht ein Eingriff in seine Privatsphäre? War das nicht eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte? Nein, weil das Private und auch das sehr Private eben nicht immer privat ist, sondern auch durchaus politisch sein kann. Und ein CSU-Politiker, der sich beispielsweise mit seiner Familie, mit seinem Familienleben, mit seiner Ehefrau und seinen Kindern in der Öffentlichkeit inszeniert, der sich für Magazine unter dem Kruzifix fotografieren lässt, der im Bayern-Kurier den schönen Satz schreibt, ich verachte Politiker, die mit dem Ehering am Finger ein Doppelleben führen, der muss sich dann von Presse eben auch eine Inszenierung dieser Lebensverhältnisse gefallen lassen. In solchen Momenten ist das Private eben nicht privat, sondern hochpolitisch. Da gibt es manchmal Auseinandersetzungen, da gibt es mitunter widersprüchliche Rechtsprechungen, und das sind aber auch Themen, die wir wirklich breit diskutieren. Ich sage nur immer wieder, Kinders, aufgepasst, also wenn wir über Pressefreiheit oder Einschränkung von Pressefreiheit reden, uns geht es im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen Ländern, und wir reden ja aktuell über die Fälle auch in Ungarn innerhalb der EU. Soweit müssen wir gar nicht gucken, geht es uns wirklich Gold.
Da frage ich mich, wie war das denn zum Beispiel, also Sie haben gesagt, ne, wenn jemand praktisch mit einem gewissen Privatleben in der politischen Öffentlichkeit auftritt, dann wird dieses Privatleben halt auch Teil dieser politischen Öffentlichkeit. Wie ist das denn dann zum Beispiel bei Anke Engelke, von der Sie mehrfach Bilder vom neuen Kind abgedruckt haben, sich dafür immer wieder Unterlassungen eingehandelt haben. Und Sie haben das vorhin so ein bisschen dargestellt, im Kontext des Presserats, als könnten Sie theoretisch kein Wässerchen trüben. Jetzt sind Sie aber doch innerhalb der letzten 10 Jahre das meistgerügte Blatt. Und da frage ich mich doch, naja, Sie treffen jedes Mal aufs Neue die Entscheidung, Pressefreiheit einschränken aufgrund von Persönlichkeitsrechten nicht. Lernen Sie nicht oder ganz langsam?
Also ich habe das ja eben schon gesagt, was den Presserat angeht, ist das schlicht und ergreifend ein statistisches Phänomen. Es gibt kein anderes Medium in Deutschland, was so vielen Leuten potenziell auf die Füße tritt. Und der Presserat ist ja keine Institution, die von sich aus aktiv wird, sondern wenn sich Leute beschweren. Und das tun natürlich die Wahrscheinlichkeit bei 12 Millionen Lesern ist einfach größer als bei einer Zeitung mit 100.000 oder 200.000. Wir sind gleichzeitig die Zeitung, wo die meisten Beschwerden zurückgewiesen worden sind. Also 90% aller Beschwerden gegen Bild werden zurückgewiesen. Also das ist vor allem ein statistisches Problem, aber.
Ja, aber 100 Rügen finden ja statt. Das heißt, also 100, über 100 Rügen in den letzten 10 Jahren?
In den letzten 10 Jahren kann das durchaus sein. Aber eben auch mit völlig unterschiedlichen Jahren, wenn auch der Presserat sich entscheidet, diesmal machen wir ein Schwerpunktjahr, Schleichwerbung oder was auch immer. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, was heißt kein Wässerchen trüben? Natürlich, wir sind die Bild-Zeitung. Ich bin nicht die verfolgte Unschuld vom Lande, ganz im Gegenteil. Wir sind in unserer Kritik heftig und wir teilen auch heftig aus. Und deswegen dürfen wir auch nicht empfindlich sein und zimperlich sein, wenn es darum geht, auch einzustecken. Und das ist auch eine Sache, von der ich immer wieder sage, da bin ich auch nicht empfindlich und da bin ich auch nicht zimperlich. Ich weiß, was unsere Schlagzeilen bewegen können. Ich weiß, wie unsere Schlagzeilen wehtun können. Deswegen werden sie bei uns ja auch ausführlich diskutiert. Und deswegen müssen wir uns eine öffentliche Debatte gefallen lassen. Und deswegen ist es auch absolut richtig, dass die Zeitung, was die Medienkritik anderer Blätter angeht, beobachtet wird wie keine andere Zeitung. Wir sind Marktführer. Und dann gehört aber auch dazu, dass sich eben andere Blätter, dass sich andere Kolumnisten, dass sich Medienjournalisten mit uns ausführlichst beschäftigen. Das finde ich ist eine Selbstverständlichkeit. Dazu gehört eben auch, dass man sich dann mitunter vor Gericht streitet, was ist zulässig und was ist nicht zulässig.
Also wenn Sie sagen, Sie sind Marktführer, wie haben Sie es denn mit der Verantwortung? Also wenn wir zum Beispiel über das Thema Agenda-Setting sprechen, das haben wir vorhin schon mal anmoderiert, als es um Kriterien zum Thema Leitmedium ging. Wie ist das, Verantwortung?
Sie haben einen Preis gewonnen dafür, dass Sie
Ich habe das vorhin schon gesagt. Hm. Die Schlagzeile wird bei uns sehr ausführlichst und sehr breit diskutiert, weil bei uns eine Schlagzeile halt eine völlig andere Wirkung hat, als wenn sie die gleiche Sachverhalt beispielsweise in der FAZ steht. Um Ihnen ein oder zwei Beispiele aus der Finanzkrise 2008 zu nennen. Da gab es eine Geschichte im Handelsblatt auf Seite 1, dass der Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken leer sei. Das ist normalerweise eine Katastrophennachricht, da müsste danach alles zusammenbrechen. War eine komplette Falschmeldung, passiert ist aber gar nichts. Stellen Sie sich mal vor, die gleiche Geschichte hätte als Schlagzeile in der Bild gestanden, was dann passiert wäre. Es gab die reale Geschichte 2008 im November, dass Agenturen berichteten, dass das Bargeld knapp geworden sei. Die Leute sind übermäßig an die Geldautomaten gegangen und haben Unmengen Bargeld abgehoben. Was wäre passiert, wenn die Bild-Zeitung die Schlagzeile gemacht hätte, Bargeld wird knapp? Dann wäre es knapp geworden. Dann wären die Automaten am nächsten Tag leer gewesen. Wir haben darauf verzichtet, auch nur eine Zeile darüber zu berichten, obwohl es journalistisch legitim gewesen wäre.
Hat Per Steinbrück Sie eigentlich angerufen gehabt oder haben Sie das ganz alleine entschieden? Eine ernsthafte Frage, weil ich weiß sozusagen, die Meldung ging von den Geldautomaten der Sparkassen, das war der Präsident Hasis, der an Angie eine SMS, das ist ja, sie liest ja sonst nichts, also eine SMS geschickt hat, dass das ein bisschen abnormale Abhebung am Geldautomaten gab. Und da hätten Sie, die Information haben Sie natürlich gehabt, hätten Sie das natürlich tatsächlich machen. Sie können haben dafür
Herr Steinbrück hat gewonnen. Uns nicht anrufen müssen. Ich erinnere mich aber, dass es damals eine dramatische Sitzung im Bundeskanzleramt hat, was ich in meinen 11 Jahren als Bild-Chefredakteur auch noch nicht erlebt habe, dass die Bundeskanzlerin gemeinsam mit Per Steinbrück alle wichtigen Chefredakteure des Landes, und da waren sie alle, von Maskolo bis Stelzner, von der FAZ, da war die Süddeutsche, bis zum Handelsblatt, eingeladen hat und wir dort im 8. Stock gesessen haben und sie uns einen Überblick über die Lage gegeben haben und uns einen tiefen Blick in den Abgrund gegönnt haben. Das habe ich in den 11 Jahren unter 3. Das ist die Regel, wenn wir uns in der Hauptstadt austauschen mit Politikern, für diejenigen unter Ihnen, die das nicht kennen, unter 3 heißt, wir bekommen Informationen, dürfen die aber nicht benutzen. Unter 2 heißt, wir bekommen Informationen, dürfen die auch benutzen, dürfen aber die Quelle nicht nennen. Und unter 1 ist, wir dürfen die Quelle nennen und dürfen auch die Informationen benutzen. Das war eine Information unter 3, hat aber den Kollegen und auch mir doch für die wahren Verhältnisse damals die Augen geöffnet. Und deswegen war dann auch von Per Steinbrück in den folgenden Tagen kein Anruf nötig, als wir diskutiert haben, machen wir das oder machen wir das nicht. Sie haben es eben schon erwähnt, wir haben für diese Nichtberichterstattung anschließend einen Journalistenpreis bekommen. Was für einen Journalisten immer etwas komisch ist, wenn man für etwas ausgezeichnet wird, was man nicht geschrieben hat.
Ja, aber das ist doch eine Heldengeschichte. Ich meine, da würde sich Ottfried Fischer freuen, da würde sich Frau Roth freuen, wahrscheinlich auch Charlotte Roach und Barbara Rudnick und viele andere, die dann auch Gegendarstellungen oder Prozesse gewonnen haben. Der Punkt ist, Sie haben dieses Image, dieses sozusagen Revolverblatt ist ja an einer bestimmten Stelle auch kultiviert. Sie gehen jetzt mehr zur Mitte, das verstehen wir, weil da wollen ja alle hin. Aber es hat sozusagen dieses Image. Und Sie haben heute nochmal so ganz selbstbewusst gesagt, wir müssen das auch immer ein bisschen behalten. Das heißt, also das Publikum kann sich hier nicht auf eine vollständig neue Bild-Zeitung einstellen, sondern man muss es immer ein bisschen behalten, ist Ihr Punkt. Also Günter Grass sagt, es wäre Appell an die niedrigsten Instinkte.
Aber natürlich, die Bild-Zeitung will eine emotionale Zeitung sein. Es gehört zu unserem Markenkern, dass wir provozieren, dass wir polarisieren und dass wir mitunter auch ungerecht sind. Das gehört zu einer spannenden Zeitung. Das ist ja die Süddeutsche in einem Brandl-Kommentar auch. Und das kann der Spiegel auch ganz wunderbar sein und das macht ein Medium auch spannend. Und natürlich sind wir eine Boulevardzeitung. Wir sind eine Straßenverkaufszeitung. Wir liegen nicht morgens auf dem Schreibtisch, sondern wir verlangen von unseren Lesern, dass sie bei Wind und Wetter den Weg zur Verkaufsstelle machen und uns jeden Tag neu erwerben. Und natürlich ist Bild auch eine laute Zeitung. Die Schlagzeilen haben nun mal eine gewisse Größe. Und ich bin ganz, ganz, ganz sicher, ist unser Bestreben nicht die beliebteste Zeitung in Deutschland zu werden. Ich bin schon zufrieden, wenn wir die erfolgreichste Zeitung sind. Und ganz ehrlich, wenn ich der beliebteste Chefredakteur Deutschlands sein will, dann darf ich nicht Bildchef sein. Das ist so.
Gut, das hatten wir ganz am Anfang. Jetzt machen wir Folgendes. Frau Hedekum, wollen wir noch mal eine Frage in einem Satz, das kennen Sie ja von Universitäten auch nicht und von mir erst recht nicht, und dann ein Satz zur Antwort oder ein Wort. Nur mal, damit wir sozusagen reinkommen, damit Sie wissen. Welche Schlagzeile eines anderen Mediums wäre Ihnen gerne selbst eingefallen? Aber überlegen darf er, also nur nicht lange antworten. Oh, okay. So, brauchen Sie Begleitschutz? Nein,
es passt halt nicht zu uns, aber ich habe, ganz ehrlich, es ist ein Mädchen und oh Gott, war schon ziemlich auf den Punkt. Und die hatten jetzt auch in der Wolf-Geschichte hatten die ein paar echt wunderbare Schlagzeilen. Also da sind wahnsinnig kreative Leute am Werk.
Okay, nächste Frage. Brauchen Sie Begleitschutz?
Nein, nicht immer. Also ist ja bekannt, dass mal mein Auto abgefackelt worden ist. Und, aber nein.
Wann hatten Sie das letzte Mal richtig Schadenfreude?
Nahezu laufend. Da ich ja die Zeitung bin, die immer am laufenden Band Fehler macht, freue ich mich dann immer, wenn auch so die unglaublichen Geschichten bei anderen passieren. Ich meine, Sie werden es vielleicht verfolgt haben. Ich glaube, es war die Stuttgarter Zeitung vor einigen Tagen, die über die Auseinandersetzungen am Bahnhof geschrieben hat, zwischen den Stuttgart 21-Gegnern und der Polizei, bevor die passiert wurden, und haben sich aber gleichzeitig am Bahnhof schon verkauft. Also die Demonstranten hatten gelesen, dass sie gleich verprügelt werden von der Polizei. Aber die schönste Geschichte, die ich seit langem erlebt habe, war, als ich, glaube ich, im Oktober eingeladen war an der Universität in Passau und ich nach Passau gekommen bin und dann in der örtlichen Zeitung die wunderbare Geschichte las. Es war kurz nach dem Volkstrauertag. Und just am Volkstrauertag war eine bekannte Passauer Bestattungsunternehmerin tot dort in irgendeinem Gewässer getrieben. Was für eine Geschichte. Bekannte Passauer Bestattungsunternehmerin am Volkstrauertag tot im Gewässer. Das Einzige war, die Dame wusste nichts davon. Und das sind natürlich Momente, wo man dann so als Bildchefredakteur manchmal eine gewisse Schadenfreude empfindet.
Was Sie in der Bild ganz gut schaffen, hier anscheinend nicht, ist, sich kurz zu fassen. Also die Bitte war ja, das in einem Satz zu beantworten.
Genau, Frau Hillekom, wir müssen streng sein. Wann haben Sie sich das letzte Mal geschämt?
Am 2. Januar, als ich es allen zeigen wollte, erste Abfahrt, Papa gleich rauf auf die schwarze Piste und ich habe es nicht mal die ersten 200 Meter runter geschafft. Da war der Meniskus hin, da war das Kreuzband gerissen und das war's.
Das ist schon. Kann man mit der Bild den Fahrstuhl rauffahren und auf der Treppe wieder runtergehen?
Ja, natürlich.
Wie geht das?
Ich dachte, es sollte kurz sein.
Ja, halt mal.
Die nächste Frage.
Also, Sie können sich natürlich auch Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte zurückholen. Ich nenne Ihnen ein, glaube ich, nicht ganz unbekanntes Beispiel. Das ist Dieter Bohlen. Ich glaube, es gibt kein Detail aus seinem Leben, was Dieter Bohlen bis vor etwa 5 Jahren uns erspart hätte. In seinen diversen Büchern, Bildschlagzeilen und sonst irgendwas. Und ersparen Sie mir die Details. Da gibt es wirklich gar nichts, was er nicht nach außen getragen hätte. Seit 5 Jahren sperrt er die Presse aus seinem Privatleben konsequent aus. Sie sehen keine Fotos von ihm mit seiner neuen Lebensgefährtin. Sie sehen keine Fotos von seinem Baby. Und deswegen hat er an dieser Stelle auch den absoluten Anspruch darauf wieder, dass dies respektiert wird.
Ich glaube, er hat aber auch Lothar Matthäus dafür eingestellt. So. Wann kommen die nackten Mädels aus der Zeitung?
Gar nicht.
So. Applaus da hinten in der Ecke. Ja, Hallöchen. Erstsemester Testosteron. Grüß Gott. So, was haben Sie für Sport gemacht?
Ich bin.
Als Junge, als Kind, meine ich?
Also ganz ehrlich, das war nicht so richtig dolle. Ich war ein ganz schlechter Fußballspieler. Weil ich war diese Nerd-Fraktion, die gerne, wie gesagt, den Spiegel gelesen hat und bei der Jungen Union war und Schülerzeitung gemacht hat.
sind auch damals sehr, sehr stark als Revanchist und so weiter behandelt worden. Ich habe das gelesen, dass sie sozusagen, weil sie für die deutsche Wiedervereinigung waren, richtig auch Ärger gekriegt haben unter ihren Mitschülern. Also sie waren schon vorher auch unbeliebt.
Ja, also ja. Ich habe da, ich fand das auch immer ganz spannend. Also schon den Wahlkampf 1980, da war ich dann 16, an die Älteren von uns werden sich noch vielleicht der eine oder andere daran erinnern können. Damals war Franz Josef Strauß der Kanzlerkandidat. Ein unglaublich emotionalisierter Wahlkampf. Ich war damals Schüler der katholischen Marienschule. In unmittelbarer Nachbarschaft war die erste Bielefelder Gesamtschule. Und ich habe mir natürlich den gesamten Wahlkampf immer mit einem großen Franz Josef Strauß-Badge Straßenbahn gefahren. Gut, das hat halt Schläge gebracht.